Das Gespräch auf ERF Plus.
Tut einfach gut.
Am Mikrofon Regina König. Deutschland, wie geht es dir? Darüber komme ich heute ins Gespräch mit Frank Heinrich, Co-Vorstand der Evangelischen Allianz in Deutschland und politischer Beauftragter der Evangelischen Allianz am Sitz des Bundestags und der Bundesregierung. Herzlich willkommen, Frank Heinrich.
Einen wundervollen guten Tag.
Noch bis Ende März werden Sie in Amt und Würden bei der Evangelischen Allianz in Deutschland sein. Dann rufen nach nur 2 Jahren andere Herausforderungen, konkrete Pläne sind bisher noch nicht öffentlich.
Kann ich nicht nur nicht sagen, sondern ich weiß sie tatsächlich noch nicht.
Wir warten mit Spannung. Ja, und damit gehen Sie, Herr Heinrich, jetzt in einer Zeit, in der ohnehin so manches ins Wanken geraten ist, hat man den Eindruck, in Europa, in der Welt und auch in unserem eigenen Land. So stehen zum Beispiel am 23. Februar Neuwahlen an in Deutschland nach dem Ampel-Aus im November. Sie selbst waren ja 12 Jahre lang CDU-Bundestagsabgeordneter. Sie kennen den ganzen Betrieb aus der Innenansicht und Sie kennen auch noch, denke ich mal, einige Abgeordnete persönlich. Wie empfinden Sie denn jetzt die Stimmung in Berlin?
Tatsächlich beschäftigt mich das auch nicht nur als im Amt vom politischen Beauftragten der Evangelischen Allianz. Tatsächlich begegne ich vielen davon und gerade in diesen Tagen wird es in meiner ehemaligen Landesgruppe Sachsen wird es eine Adventsfeier geben und man hat mich gebeten, dort die Andacht zu halten. Und in diesen Begegnungen merke ich die unterschiedlichsten Gefühle. Vor wenigen Tagen saß ich mal bei einem Gebetsfrühstück im Bundestag mit Abgeordneten. Und da war klar, 4 von denen, die mit dabei waren, aus 3 verschiedenen Parteien, denen mag das letzte Gebetsfrühstück gewesen sein. Die werden nicht zurückkommen. Man ist dann als Ehemaliger schon noch herzlich willkommen, aber als Abgeordnete zumindest nicht. Da ist ein bisschen Wehmut bei, denn die hatten mit 7, 8 Monaten länger Abgeordnetenzeit gerechnet. Manche wissen natürlich noch nicht, ob sie wieder gewählt werden. Da wird es einfach spannend nochmal. Das kenne ich, kann ich gut nachvollziehen. Und bei anderen ist es so, die Karten werden neu gemischt. Da werden die von den Parteien, die Regierung gestellt haben, durch die Wahl hinterfragt, was ihre Themen angeht. 1, 2 Themen sollen ja noch ganz schnell durchgepusht werden in den nächsten Wochen. Wie ich finde, auch ein paar unangenehme Themen.
Da kommen wir noch drauf im Laufe unseres Gesprächs.
Mit meiner Hoffnung, dass da nicht so viel draus wird, aber das ist meine persönliche Hoffnung. Und dann gibt es andere, die jetzt vielleicht auch als Jüngere sagen, jetzt beginnt die Chance. Da wird eine Seite umgeschlagen und die Chance ist früher, als sie dachten. Und sie ist vielleicht auch größer, weil man gar nicht so lange Wahlkampf hat. Den Teil muss ich ganz ehrlich sagen. Den mag ich da dran sogar.
Ja, also eine Mischung zwischen Wehmut, Nervosität und Aufbruchsstimmung. Ja, wie das Ampel-Aus zustande gekommen ist, darüber ist in den vergangenen Wochen, finde ich, sehr viel geredet worden. Wir wollen jetzt lieber ins Hier und Heute gucken und auch nach vorn. Deutschland, wie geht es dir? Dieser Frage spüren wir jetzt also nach. Ja, seit 1,5 Monaten gibt es keine klaren Machtverhältnisse mehr im Bundestag und nach den Neuwahlen im Februar wird hier auch nicht direkt eine neue Regierung installiert. Sondierungsgespräche, Koalitionsverhandlungen, all das wird ja auch Zeit kosten. Wie gefährlich sind denn solche unklaren Regierungsverhältnisse für unser Land?
Wenn man sie sich ausmalt, wenn sie nicht gerade sind, wie jetzt fühlen wir es ja, dann wirken sie meist schlimmer, als es dann tatsächlich kommt. Meist, ich sage nicht, dass das nicht auch mal richtig in die Hose gehen kann. Aber ich weiß nicht, wie viele von Ihnen, den Hörerinnen und Hörern, sich überlegt haben, dass unser Land ja nicht unregiert erscheint, jetzt gerade. Die anderen Säulen von Demokratie scheinen ja stabil zu funktionieren. Und damit stelle ich nicht eine Regierungsarbeit in Frage, dass es die braucht, aber offensichtlich haben wir eine Stabilität, um die uns ganz viele andere Länder beneiden. Und jetzt war ich jetzt persönlich kein Fan davon, was die Ampelregierung bis in den November rein vorhatte und gemacht hat. Aber ganz viele Länder, und zwar nicht einfach nur jetzt mal rausgegriffen, Bangladesch oder Peru oder irgendwie, würden sich unsere Regierung gewünscht haben. Ich will es in Relation setzen. Wir hatten sowohl als Ampelregierung, als auch jetzt in der Nach- und Vorwahlzeit, also nach Regierungs- und Vor-, eine stabile Situation im Parlament. Wenn eine Notlage kommt, kann entschieden werden. Die Exekutive muss dann reagieren. Und das wiederum ist ein Schatz. Immer noch mit dem, dass ich natürlich ganz viele Sachen hätte, wo ich den Finger drauflegen wollen würde. Aber ich habe keine Besorgnis erlebt, dass wir jetzt gerade im Trudeln wären als Land. Und doch gibt es ein paar Sachen, da denke ich mir, da fand ich schön, dass neu gemischt wird, weil bei bestimmten Themen eine neue Tonalität reinkommt.
Bei den letzten 3 Landtagswahlen in Sachsen, Thüringen und Brandenburg gestaltete sich allerdings die Koalitionsfindung äußerst schwierig. Und auch wenn jetzt mittlerweile fast die Tinte getrocknet ist unter den Koalitionsverträgen, fast, werden in Sachsen und in Thüringen Minderheitsregierungen künftig regieren, was jetzt ja auch nicht besonders komfortabel ist. Können Sie sich dieses Szenario auch für den Bund vorstellen nach dem 23. Februar?
Also reine Vorstellungskraft dafür habe ich. So war ja Ihre Frage. Ich würde es mir nicht wünschen, weil wir damit noch keine Erfahrung haben. Aber wenn ich das jetzt zum Beispiel auf Sachsen beziehe, da haben wir noch keine trockene Tinte. Aber ich merke, dass aus einem Vorbild Sachsen-Anhalts, wo das ja einmal exerziert wurde, und das war ein ruhiges, trotz allem, innerhalb dieser Amtszeit von Herrn Hasselhoff regieren. Ich hätte keine Angst davor. Ich würde diese Herausforderung jetzt nicht wählen, aber dann gerne in die Hand genommen wissen. Weil es gibt nur mal einen Vorteil. Ganz viele Bürger wünschen sich viel mehr direkten Zugriff auf die einzelnen Themen und nicht nur auf die große Parteilinie, dann die Koalition und das, was sie aufgeschrieben haben. Und dann 4 Jahre musst du dich dran halten. Klammer auf. Es ist schon bemerkenswert, dass die meisten Regierungen in den letzten 20, 30 Jahren 80-95% ihrer Versprechen am Schluss gehalten haben. Klammer zu. Auch da mal eine Relation zu anderen Ländern.
Ja, man muss einfach mal den Koalitionsvertrag lesen, ja, sich die genau. Mühe machen, dann merkt man, hey, das
haben sie abgeliefert.
Manches wird zumindest abgeliefert.
Und dann wünschte ich mir, oder viele wünschen sich, dass dann mehr direkt vorkommt. Von Themen, die aktuell. Und das wäre natürlich in einer Minderheitenregierung viel eher möglich, weil nämlich Einzelthemen neue Mehrheiten brauchen.
Okay, das sind ganz neue Perspektiven, aber unsere erste Wahl wäre es natürlich nicht. Deutschland regiert von einer Minderheitsregierung. Weiteres mögliches Szenario, bleiben wir nochmal im Bereich der Spekulation. Bündnis Sarah Wagenknecht, BSW und die AfD könnten so viele Stimmen erhalten, dass es für eine Sperrminorität im Bundestag reichen könnte. Und damit würde Regierungshandeln ja eigentlich auch nicht mehr wirklich möglich sein. Macht Ihnen dieses Szenario Sorgen? Denken Sie, das ist realistisch?
Ich glaube nicht daran. Realistisch weiß ich nicht. Möglich, ja. Aber ich mache mir die Sorgen dann, wenn sie kommen. Jetzt etwas deswegen zu ändern, würde beiden Parteien eher noch Stimmen bringen, wenn man sozusagen wieder etwas wegen einer Eventualität verändert.
Gesetzlich jetzt noch anpassen.
Genau, oder würde. Die Wahlsachen regelt oder die Prozente verändert. Das sollte jeder Bürger beim Wählen wissen, ne, dass da eine gewisse Reaktion durch das Wahlergebnis passieren kann. Ich denke, das wird uns nicht blühen. Meine Einschätzung.
Ja, Sie haben gerade gesagt, das sollten Bürger auch bedenken, wenn sie in die Wahlkabine gehen. Nicht wenige Christen wollen ja zum Beispiel auch der AfD ihre Stimme geben, mit der allerdings niemand koalieren will. Christen finden sich aber gerade bei der AfD zum Beispiel wieder in der Familienpolitik, manche auch in der restriktiven Migrationspolitik, auch in puncto Abtreibung spricht die AfD nicht wenigen Christen aus dem Herzen. So sieht jetzt ja sogar offenbar der Entwurf des Parteiprogramms für die kommende Bundestagswahl vor, eine Verschärfung des Paragraphen 218. Damit könnte die AfD unter Christen ja noch mehr an Popularität gewinnen.
Das ist richtig, aber wir haben in den letzten Tagen, in der letzten Sitzungswoche ja eine Debatte dazu mitgekriegt. da sollte sich der eine oder andere mal, und dann gab es ja noch eine zweite Debatte, die nicht nur parteiabhängig war, sondern Gruppenanträge, nämlich zum Organ, zur Organspende. Und da sollte man sich mal die Wortlaute und die Art und Weise der Vortragenden von der AfD angucken und dann, ob man das immer noch so will. Nur mal als kleiner Tipp.
Also nicht. Was ist da Ihre Beobachtung von der Art der Vortragsweise von AfD-Politik?
Also bei dem Organhandel-Thema gab es einen abgrundtief nicht nur politisch argumentierten, unterstellenden Vortrag eines Abgeordneten, der richtig wehgetan hat. Also von der Art der Beleidigung und der Unterstellung. Aber zum Thema Abtreibung muss ich sagen, da habe ich und da hat die Evangelische Allianz eine sehr eindeutige Haltung zu. Und nur weil eine Partei das sehr stark aufs Schild hebt und eine andere das genauso denkt, aber nicht laufend auf Plakat hält.
Die CDU.
Die CDU-CSU in dem Fall. Kann man ja nicht einfach dem Gefühl, wir sind die Einzigen, das recht geben. Es gibt auch in anderen Fraktionen Leute. Ne? Es gibt einen Politiker aus einer der jetzt Kanzlerpartei, der selber von sich sagt, ich wäre abgetrieben worden nach heutigen Möglichkeiten. Und ich bin dankbar, dass ich hier bin. Das heißt, es ist eine sehr individuelle Angelegenheit. Und deshalb da eine Politik draus zu machen. Noch dazu haben Sie, zumindest was die Mitglieder im Parlament angeht, in meiner Zeit in der letzten Legislatur, die zweitgeringste Anzahl von Christen, die das auch irgendwo im Buch führen, also als nach außen deutlich machen. Das heißt, sie nehmen tatsächlich auch christliche Themen, ich will nicht sagen, sie kapern sie, das wäre eine Unterstellung, aber es ist ein sich der Themen annehmen, um genau diese Leute mitzunehmen. In unserem Nachbarbundesland Thüringen, man sollte mal die christlichen Träger fragen, die auch Behindertenarbeit machen und wie sie mit den Aussagen von Herrn Höcke desbezüglich und seinen Kollegen umgehen und wie dem kaum auch von Christen widersprochen wird.
Thema Abtreibung, bleiben wir nochmal dabei. Sie hatten ja schon zu Beginn unseres Gesprächs gesagt, es gibt da ein paar Themen, die offenbar jetzt noch durchgepeitscht werden sollen in dieser Legislatur. Und dazu gehört jetzt auch neuerdings wieder das Thema Abtreibung. In dieser Umbruchsphase des Bundestages ist es jetzt nochmal auf die Agenda gekommen. 328 Abgeordnete parteiübergreifend haben einen Gruppenantrag gestartet. Der wurde dann auch vor kurzem im Dezember debattiert im Bundestag. Sie wollen noch vor den Neuwahlen den Paragraphen 218 aus dem Strafgesetzbuch streichen lassen. Das war auch ein Punkt im Koalitionsvertrag. Man hatte aber eigentlich gedacht, das wird die Ampel jetzt natürlich nicht mehr hinkriegen, denn die gelbe Farbe fehlt ja und die Mehrheit. Ja, also der Gruppenantrag, wie gesagt, Streichung des Paragraphen 218 aus dem Strafgesetzbuch und damit Schwangerschaftsabbruch für die ersten 3 Monate der Schwangerschaft entkriminalisieren. Nach der jetzigen Regelung ist Schwangerschaftsabbruch ja unter bestimmten Umständen straffrei, ist aber eine Straftat. Wie schätzen Sie das denn jetzt ein mit Ihrer parlamentarischen Erfahrung? Ist das realistisch, dass der Paragraph 218 noch gestrichen wird?
Ja, es ist realistisch. Ob es wahrscheinlich ist, wäre für mich die Frage. Ich halte es nicht für wahrscheinlich, aber nicht für unmöglich. Die parlamentarischen, ich habe ja vorhin gesagt, die parlamentarischen Sachen gehen noch, auch wenn wir gerade in Anführungsstrichen regierungslos sind. Ich vermute, dass die Menschen, und das sind ja wirklich Einzelne erstmal gewesen, die diesen Gruppenantrag ausgelöst haben, hauptsächlich von SPD und Grünen, die das Jahrzehnte inzwischen versprochen haben, dass sie dieses Thema vorantreiben wollen. So viel einfach mal zur Fairness denen gegenüber. Jetzt mag das dem einen oder anderen auch ein Wahlkampf-Gig sein, ne? Indem man sagt, dafür stehen wir. Das haben wir immer gesagt, ne?
Ja, und 80% der Bevölkerung sollen ja offenbar dem zustimmen.
Sollen offenbar. Da muss ich dann mal sagen, diese Debatte ist noch nicht fertig geführt. Und da finde ich einige Aussagen auch von FDP-Abgeordneten in der Debatte letzte Woche sehr angenehm, die sagen, nein, die haben wir nicht ausgiebig geführt. Da werden Fragen gestellt wie, soll es kriminell sein oder nicht? Ne? Das ist ja die Frage. Also Kriminalisierung, nein, dann kommt man vielleicht auf die 80. Bevor man die Frage gestellt hat, haben aber 95% davon gar keine Ahnung gehabt, dass das noch eine Straftat ist. Das heißt, der Geist des Gesetzes war gar nicht präsent. Das diskutiert man nicht, auch nicht nach Jahren der Umfragen und der Erfahrungen, wie viele Menschen auch eine Abtreibung in der Familie oder im Umfeld hatten und damit nicht den Stab brechen wollen, nicht einfach mal so zwischen Tür und Angel, beziehungsweise zwischen alter und neuer Regierung. Das regt mich auf, da fand ich die Reden der FDP-Abgeordneten angemessen, die gesagt haben, auch wenn wir in dieser Richtung ticken, werden wir nicht leichtfertig jetzt die Bürger nicht anhören und nur nach unserem eigenen, ne, man kann sich ja rechtfertigen, ich bin freier Abgeordneter. Und deswegen glaube ich, da kann die zum Beispiel, kann man sehr deutlich machen, dass CDU und CSU gesagt haben, nein, mit uns nicht. Das ist fast ein kleines Informationsgeschenk von der SPD an die CDU zu sagen, nein, das sind gar nicht nur die AfD-Abgeordneten, die dagegen sind. Das ist
gegen
auch
die Streichung des
Paragraphen die CDU, 218. CSU und zwar ziemlich eindeutig.
Und auch die Evangelische Allianz hat eine dezidierte Meinung zu dem Thema. Sie ist gegen die Streichung des Paragraphen 218. Wie viel Einfluss haben Sie denn nun als politischer Beauftragter der Evangelischen Allianz in Deutschland bei diesen ja, hochwichtigen ethischen Fragen im Gespräch mit Abgeordneten?
Es gibt Momente, da kommen Abgeordnete auf uns zu, wenn sie wissen wollen, wie ist da unsere Haltung. Das ist in der ganzen Bandbreite passiert von lebensrechtlichen Themen. Ehemaliger Fraktionsvorsitzender ist auf uns zugekommen. Können wir mal reden aus der Mitte des Lebens über die ganzen gesellschaftspolitischen Themen, ne, Familienpolitik, vom Sterben, angefangen von der Abtreibung bis hin zu, wie gehen wir mit Behinderung um oder wie gehen wir mit Lebensrecht im Flüchtlingsstatus um, Asyl. Wie auch, dass ich mit einem Großteil der Fraktionsvorsitzenden oder kirchenpolitischen Sprechern gesprochen habe und dann immer dies zum Thema wurde. Wie viel die sich am Schluss an uns orientieren, kann ich nicht wissen. Aber da sie teilweise sich diese Stimme einholen, scheint sie ihnen zumindest wichtig genug zu sein in dem Mobile ihrer Abstimmung.
Deutschland, wie geht es dir? Fragen wir heute in unserer Sendereihe Das Gespräch, mein Gesprächspartner Frank Heinrich. Unser Land ist die größte Volkswirtschaft Europas und die drittgrößte Volkswirtschaft der Welt. Und trotzdem, so mancher Wirtschaftsexperte bezeichnet Deutschland als den kranken Mann Europas. Und die Lage ist ja auch kompliziert. Zurzeit können wir kein wesentliches Wirtschaftswachstum verbuchen. Zudem leiden wir unter Fachkräftemangel und gleichzeitig drohen steigende Arbeitslosenzahlen, weil wichtige Branchen massiv Stellen abbauen wollen, wie etwa die Stahl- und Autoindustrie. Herr Heinrich, sind diese Entwicklungen der Anfang vom Abstieg?
Auch da müsste ich es wieder in Relation setzen. Wir sind auf dem dritten Platz, wir kommen vom zweiten und darüber können wir bemitleiden. Ich muss trotzdem sagen, es gab immer Aufs und Abs und wir haben eine Zeit erlebt, die nicht nur 50 Jahre Friede, die unser Land zum größten Profiteur der nicht evangelischen Allianz, sondern der Europäischen Union.
Und der vielleicht ja auch.
Und der vielleicht auch noch. Und da gilt es immer wieder zu justieren. Ne? Alle Menschen werden älter und wenn weniger nachkommen, und das meine ich sowohl über Nachwuchs und Zuwanderung und der Ordnung der Zuwanderung, denn um die muss es gehen. Es darf nicht um keine Zuwanderung gehen. Und da haben wir nicht sauber genug gearbeitet. Frau Merkel hat sich mal in einem Interview dafür entschuldigt, dass unser Land nicht vorbereitet genug war.
Auf die Migration.
Auf die massenhafte 2016. Migration. Auch wenn die Zahlen alle nicht stimmten, die man vorher während gesagt hat, im Nachhinein weiß man es. 1 Million der rund gerechnet 1,5 Millionen, die am Schluss Nettozuwanderung waren, sind inzwischen in Arbeit und Brot in Deutschland. Zahlen also im Durchschnittsalter weit jünger als wir in Deutschland leben, denn sonst in unsere Kassen mehr und länger ein, als wir das selber könnten. Da haben wir noch einen positiven Effekt von. Trotzdem, wir haben Fehler gemacht und die müssen wir anpacken. Und da haben wir unser Ohr an die falschen Pulse gelegt.
Also Migration noch mehr klären, als es die Ampel versucht hat. Die hat ja auch einiges auf den Weg gebracht. Ja. Und natürlich auch die Wirtschaft wieder auf Vordermann bringen. Das werden entscheidende Wahlkampf Themen sein und Hausaufgaben, die die künftige Regierung zu erledigen hat. Ein anderes Thema natürlich, Krieg und Frieden vor unserer Haustür. Welche Waffen sollen an die Ukraine geliefert werden aus unserem Land? Zum Beispiel Langstreckenwaffen, die im russischen Hinterland Ziele treffen können, wie der Taurus-Marschflugkörper. Auch Christen sind in dieser Frage gespalten. Und eine Trennlinie im Meinungsbild schiebt sich da auch zwischen Ost- und Westdeutschland. Christen in Ostdeutschland sind eher gegen noch mehr Waffen für die Ukraine. Wie wahlentscheidend wird diese Frage sein, Ihrer Meinung nach? Dass das wahlentscheidend besonders im Osten ist, das hat ja der Erfolg des Bündnis Sahra Wagenknecht gezeigt. In den drei Landtagswahlen, die ja aus dem Stand in zwei Regierungen mitbeteiligt sind und auch in Sachsen mit im Landtag sitzen.
Krieg und Frieden, das zieht sich nicht nur durch Ost- und oder an Ost- und Westgrenzen. Und Sie haben das gut in der Frage formuliert. Es ist eher im Osten eine Frage, die man da stärker auf die Goldwaage legt, als es im Westen ist. Die Westbindung ist in den alten Bundesländern noch stärker verankert. Und doch muss man wissen, es gibt Strukturen, da kann man nicht einfach sagen, wir schicken den Taurus. Es gibt einfach UN und Abstimmung und EU-Strukturen. Und unser Grundgesetz sagt uns, wann wir das überhaupt dürfen. Da muss man mal, glaube ich, auch die Debatte ein bisschen beruhigen. Leichtfertig kann Herr Scholz nicht sagen, ja, das wäre jetzt wichtig, machen wir. Da ging es ja um den Ringtausch zum Beispiel in den verschiedenen Ländern mit Tschechien oder Polen. Und da müsste man wirklich gucken, dass man dieses Thema nicht so leichtfertig schon im Wahlkampfthema macht, was ich manchmal BSW ein bisschen zum Vorwurf mache. An denen wird es liegen, wie stark das oben aufliegt.
Weiteres wichtiges außenpolitisches Feld für die künftige Bundesregierung: Israel. Bisher heißt es ja, die Sicherheit Israels ist deutsche Staatsräson. Diese Position beizubehalten wird aber immer schwieriger im internationalen Konzert. So wurde ja zuletzt vom Internationalen Strafgerichtshof ein Haftbefehl erlassen gegen Israels Staatschef Benjamin Netanyahu wegen mutmaßlichen Kriegsverbrechen. Bundesaußenministerin Annalena Baerbock sagte, dass sie diesen Haftbefehl im Fall einer Einreise Netanyahus auch vollstrecken würde. Welche Haltung wünschen Sie sich denn als politischer Beauftragter der Evangelischen Allianz in Deutschland von der Bundesregierung gegenüber Israel?
Also, wie das Frau Annalena Baerbock machen will mit dem Vollstrecken, ist mir ein Rätsel. Also, zumal sie ein ganz anderes Ministerium hat, aber das ist jetzt mit einem kleinen Augenzwinkern gesagt. Aber als Exekutive bzw. als Judikative, in dem Fall wäre das das Innenministerium, müsste dann reagiert werden. Wir sind Partner in einem Bündnis. Ich wünschte mir klarere Aussagen, nicht nur von ihr, auch von anderen Regierungsvertretern, die es gar nicht erst dazu kommen lassen. Es wird hier in Frage gestellt, ob dieser Haftbefehl überhaupt gültig ist. Die Hinterfragung möchte ich gerne unterstützt wissen. Gar nicht so sehr, wenn er dann gültig ist und wenn er dann einreist, was dann passiert. Das ist für mich eine künstliche Vorstellung. Nein, sie sollen die unterstützen, die tatsächlich veritabel hinterfragen, ob dieser Haftbefehl rechtens ist. Das wünschte ich mir auch der UN gegenüber oder einer deutlichen Signalisierung gegenüber dem Staat Südafrika oder den anderen Staaten in der MENA-Region beim Mittelmeer. Die ganze Zeit von Menschenrechtsverletzungen sprechen. Oder dass die Aussage von Amnesty International, ne, dass da ein Genozid passiert, dass bitte mal Beweis eingefordert wird. Ich weiß von einem Christen, einem orthodoxen Christen, der arabischer Herkunft im Israel ist, der stolz wie Oskar ist, in diesem Land zu leben und der sich an den Kopf fasst, wie das Israel vorgeworfen werden kann. Er erlebt als Araber und Christ in dem jüdischen Staat Israel, wie er ja bis heute heißt, eine vollkommene Akzeptanz. Rechtsstaatlichkeit, Minderheitenschutz. Und da wünschte ich mir, die Augen unserer Regierung würden das sehen, benennen und als Widerspruch äußern.
Bleiben wir noch kurz im Nahen Osten. Syrien, Fall des Despoten Bashar al-Assad. Für viele Beobachter kam das vollkommen unerwartet. Ist das eine gute Entwicklung für Israel? Was ist Ihr Eindruck?
Das Verrückte ist ja, dass wir bis jetzt nicht wissen, schon Tage jetzt im Abstand, wer tatsächlich die sind, die da diesen Lauf durch Syrien gemacht haben. Also offensichtlich waren es Milizionäre aus dem eigenen Land, mit was für immer hintergrundpolitisch. Das verunsichert. Und alle Verunsicherungen im Umland von Israel, da muss Israel reagieren. Deshalb auch die Angriffe, die zwar nur bis offensichtlich zu den Golanhöhen sind, um neutrales Terrain zu sichern, damit es nicht von jemand anders eingenommen wird. Und wenn die Gegner negativ sind, werden sie natürlich das Giftgas, wo wir ja lange Jahre nichts mehr von gehört haben, für sich gebrauchen wollen. Das sind wahrscheinlich die Angriffe auf Syrien, die Israel sicherstellen will. Dass, ich sage es jetzt mal ganz profan, dass dieses Giftgas nicht in Hände von Arschlöchern fällt. Und das wiederum gegen sie gerichtet werden kann. Kann ich nachvollziehen. Bomben zu schmeißen ist trotzdem ganz schön heftig.
Ja, schwieriges Terrain. Gehen wir zurück nach Deutschland. Deutschland, wie geht es dir? Die Frage, der wir heute nachspüren. Grundsätzlich ist der Eindruck in unserem Land, alles ist ins Wanken geraten. Alles ist ein bisschen unsicherer geworden als zuvor. Da ist nicht nur der nicht zu Ende gehende Krieg in der Ukraine, da ist auch noch die einzig verbliebene Weltmacht, die ab Januar einen Präsidenten haben wird, der nicht so wirklich berechenbar ist. Die zweitgrößte Volkswirtschaft Europas, Frankreich, ist zurzeit ohne Regierung und ich könnte die Liste der Unwägbarkeiten und Unsicherheiten noch fortsetzen. Trügt denn der Eindruck, Herr Heinrich, dass die Welt mehr in Bewegung ist als zuvor?
Nein, der trügt nicht. Ich will das allerdings trotzdem in eine Relation setzen. Vom Jahr 2000 bis 2015 galten die sogenannten MDGs, MDG, Millennium Development Goals. Man wollte in 15 Jahren in 7-8 Bereichen
von der UN
herausgehen. Vorwärts kommen.
Ja, zum Beispiel den Hunger beenden.
Den Hunger beenden, die Kriegstoten, die Wassersituation, die Ernährung und so weiter. Müttersterblichkeit senken und so. Und alle diese Indizes, die in diesen Zielen sich niedergeschlagen haben. Inzwischen seit 2015 gibt es ja die SDGs, Sustainable, also die Nachhaltigkeitsziele. Das sind jetzt auch 17. All die Indizes, die dort verbessert werden sollten, haben sich seit einem Zeitpunkt der Weltgeschichte massiv verbessert. Und das war der Mauerfall. Weil zum Beispiel in afrikanischen Ländern es galt, du kannst deine Waffen nur von einer Seite kriegen, dann kriegst du aber auch alles andere nur von da. Und Reichtum und Entwicklung war kaum möglich, weil auch Austausch mit Ländern, die zum anderen gehört haben und so. Alle Bereiche haben sich seitdem massiv verändert. Demokratien sind nach vorne gekommen, ohne jetzt gleich fertige Demokratien zu sein. Bis, würde ich sagen, 2015.
Wo die arabische Welt.
Ja, wo dann auch der arabische Frühling hatte. Da kamen mehrere Sachen zusammen. Es ist auch eine freigegriffene Zahl. Alles hat sich verbessert, wirklich. Wir haben heute weniger Leute, die selbst durch Katastrophen sterben, auch Kriegstoten. Wir hören immer nur, boah, alles geht unter. Insgesamt sind sie gesunken. Nehmen wir nicht wahr. Allerdings hat das Ganze, diese Kurve, einen Flatterrand bekommen. Und es geht in einzelnen Regionen und in einzelnen Krisen und in manchen Demokratien tatsächlich in ungute Vorzeichen. Das fühlen wir jetzt bewusst. Und ja, das sind ungute Vorzeichen, die man gut im Auge halten sollte und in dem Sinne man auch nicht seine Stimme zum Beispiel am 23. Februar leichtfertig mal für Versuche geben sollte.
Ja, es ist viel in Bewegung, auch bei uns. Im November das Ampel-Aus, vorgezogene Neuwahlen stehen an. Zurzeit versucht eine Minderheitsregierung in unserem Land die Staatsgeschäfte zu führen und wir fragen Deutschland, wie geht es dir? Was ist denn Ihr Eindruck als Co-Vorstand, Herr Heinrich, der Evangelischen Allianz in Deutschland? Sind Sie auch viel unterwegs? Haben Sie den Eindruck jetzt auch in Kirchen und Gemeinden, dass da der Unmut an Politik seit dem Ampel-Aus noch gewachsen ist? Oder spüren Sie auch eine Zuversicht? Spüren Sie, dass man Deutschland auch einen Neustart zutraut?
Also ja, ich reise viel auch in Deutschland, auch darüber hinaus. Und ich bin tatsächlich erbaut, Wenige Tage habe ich mit einer Kollegin von Ihnen ein Interview geführt über diesen besagten Mittwoch, ne, wo Herr Trump gewählt und der Ministerin von Netanyahu entlassen wurde. Und dann wenige Tage danach guckte man auf diesen Tag zurück und ich sagte so aus der Hüfte, wir müssen aufpassen, dass wir diesen Mittwoch nicht nur als Schattentag, sondern auch als Chancentag begreifen. Also, dass man eine Seite umblättert, auch wenn man noch nicht weiß, was draufsteht. Und da muss ich sagen, dieses Bild hat sich bei mir eingegraben, auch wenn es in dem Moment aus der Herzklappe so rausrutschte, weil, und das erlebe ich bei manchen, es ist nicht mehr Beängstigung als vorher, das kann ich sehr deutlich sagen. Heißt nicht, dass man immer noch Bammel hat jetzt bei dem Gesetz, was wir vorhin besprochen haben. Das Selbstbestimmungsgesetz wird nochmal in Frage gestellt, zumindest in großen Teilen. Also ich glaube, die Leute sehen eher die Chancen mit der Befürchtung, dass wir sie versemmeln. Natürlich. Aber deshalb auf jeden Fall nicht wählen gehen.
Ja, typisch deutsch ist das Jammern und Klagen und erstmal alles negativ sehen und kritisieren. Welchen Move brauchen wir denn jetzt in Deutschland?
Auch
ein
Move?
Move, ja, auch in Kirchen und Gemeinden.
Also, wir haben ja Allianz Gebetswoche vor der Tür und das Thema ist Hoffnung. Das Thema, die drei Worte heißen Miteinander. Und da muss ich sagen, es muss sich im Miteinander zeigen, ob das, was wir glauben, am Schluss echt ist. Und kriegen wir Gemeindearbeit, kriegen wir Allianzarbeit, kriegen wir Einmischen in unserer Stadt, in unserer Kommune, besser hin, als es die Bundesregierung, die wir dafür kritisieren, ne? Dass sie sich da kloppen wie die Besenbinder. Tun sie gar nicht so oft, wie wir manchmal denken. Die Medien kreieren dieses Bild. Aber da muss ich sagen, kriegen wir das besser hin? Im Einander in die Augen schauen, im Anderen das Heilige sehen, auch wenn ich vermeintlich gar nichts Heiliges an ihm erkennen kann, aber trotzdem hoffnungsvoll aus meinen Augen gucken kann. Und zwar nicht, indem ich alles positiv sehe, sondern indem ich eine Hoffnung habe, die darüber hinausgeht. Und mit der Perspektive dann auch gerne in aller Begrenztheit und auch manchmal mit Fehlern und das dann zugeben, in dieser Welt Stellung beziehen. Da wünschte ich mir mehr Christen als Bürger und Demokraten in ihrem kleinen Bereich, die sagen, das geht mit mir nicht. Und zwar nicht nur im Vorfeld einer Wahl. Und Hoffnung heißt an der Stelle auch, sich für die Schöpfung einzusetzen, da wo das angebracht ist, auch in einem Tonfall, der angebracht ist, zum Beispiel.
Nochmal konkret nachgefragt, Christen, Hoffnungsträger, wie kann das jetzt konkret aussehen für mich als normales Gemeindemitglied? Wie kann ich jetzt in dieser Zeit Verantwortung übernehmen als Christin?
Also im ganz kleinen Bereich, der ist noch vollkommen unpolitisch, wobei wir können nichts tun, was nicht auch politisch ist, bis hin zum Einkaufen. Aber Verantwortungspositionen übernehmen, das ist vollkommen unbeliebt. In kleinen Gruppen, nicht nur in der Gemeinde, in der Schule, in der Arbeit, sei es ein Gewerkschafter, sei es ein Kassierer im Billardclub. Also irgendwo Verantwortung übernehmen und zu sehen, was das bedeuten kann für mich, für mein Umfeld und dort die leuchtenden Augen hinzuhalten. Und dort im Zweifelsfall zu sagen, nicht nur ich bete für dich, sondern ich bin offen genug, mir bricht kein Zacken aus der Krone, auch mal zu bekennen, dass ich einen Fehler gemacht habe. Denn als Gotteskind, aus der Krone bricht kein Zacken. Ne? Die Gnade kenne ich und die habe ich. Und wenn Nachbarn nah genug sind, dass ich von ihnen am Schluss weiß, wo es ihnen dreckig geht und ich gestatte, ihnen die Transparenz zu geben, wo es mir dreckig geht und sie dann entdecken, ich kann doch noch besser schlafen, ich kann doch noch fröhlich Danke sagen, dann ist das Zeugnis in dieser Welt. Und dann kann ich auch noch redefähig werden für bestimmte Themen. Aber eigentlich ist es vor Ort in Berührung sein, so wie jetzt Weihnachten Jesus in eine dreckige Ecke eines Stalls gekommen ist. Und da muss ich manchmal schmunzeln. Wir sind hier im Erzgebirge und dann der Geruch von Weihnachten wird immer dargestellt, als wäre das wirklich so ein wohliger, feiner Geruch mit einer warmen Atmosphäre.
Weihrauch
und Racherkerzeln und so. Aber das war er sicher nicht. Und solche Atmosphären aushalten, sogar bewusst reinzugehen und dort den Unterschied zu machen, das wünsche ich uns allen.
Also als Christ, nicht nur in meiner Gemeinde, auch im Verein, in der Nachbarschaft Verantwortung übernehmen und damit auch sowas wie gesellschaftlichen Zusammenhalt gestalten.
Genau.
Ja, vor der Bundestagswahl, Sie haben es eben schon angesprochen, wird im Januar die Internationale Allianz Gebetswoche stattfinden. Allein in Deutschland treffen sich dann an mehr als 1000 Orten etwa 300.000 Menschen aus unterschiedlichen evangelischen Kirchen und Freikirchen, um gemeinsam zu beten. Und Sie haben auch schon das Motto der Allianz Gebetswoche für 2025 erwähnt, Miteinander Hoffnung leben. Wie kann denn auch diese Woche, wo so viele Christen in unserem Land und auch darüber hinaus, ist ja europaweit, miteinander beten, wie kann das auch wirklich zu einem entscheidenden Impuls für unser Land werden?
Ich will mal das Wort prophetisch gebrauchen, ohne es charismatisch zu meinen oder pfingstlich. In einer Gesellschaft, in der eher Sachen auseinanderfliegen, eher, und zwar nicht alles, Signale zu setzen, wo Dinge zusammenkommen, ist ein prophetisches Signal. Miteinander beten, miteinander singen, miteinander ein Stück Wort Gottes ausgelegt bekommen. Und zwar von einem Pfarrer oder einem Pastor, der nicht aus der Gemeinde kommt, in der man gerade präsent ist. Das sind Bilder, die sind Menschen in unseren Nachbarstraßen nicht bewusst. Die kriegen oft mit, auch die Christen kloppen sich wie die Besenbinder. Ein Signal zu setzen, das wünsche ich mir natürlich nicht nur in der Allianz Gebetswoche. Aber dass sowas da ist, schon seit 1846 da ist, regelmäßig gefeiert wird auf unterschiedliche Weise und darüber zu reden und vielleicht eine Pressemitteilung zu schreiben, das finde ich cool.
Also die Allianz Gebetswoche vom 12. bis zum 19. Januar in ganz Deutschland. Deutschland, wie geht es dir? Abschließend, Herr Heinrich, was würden Sie auf diese Frage antworten?
Die Notenskala in der deutschen Schule fällt mir ein. Und dann würde ich sagen, 2 bis 3. Also irgendwo zwischen gut und befriedigend. Und ich wieder nicht, weil alles toll ist. Na, also es ist ja meine Gesamtnote. Ich sage nochmal als Chemnitzer. Wenn Benotung in Chemnitz genannt wird, dann denke ich immer an Kathi Witt oder an die Weltmeister im Paartanz auf Eis.
Kathi Witt, natürlich die berühmte Eiskunstläuferin.
Ja, ganz genau. Das ist bei uns Geschichte.
4 Medaillen, ja.
Und wenn man das bei Olympia oder Weltmeisterschaften guckt, dann kriegt man die Benotung durch 5 Tafeln am Rand. Die A-Note 5 und die B-Note 5. In der Gesamtaddition hat man dann die. Da komme ich auf 2,5. Es gibt Bereiche, wo wir verwöhnt von einer 1,3 auf eine 1,8 runtergerutscht sind, was Wohlstand, Warenkorb oder Ähnliches angeht. Es gibt andere Bereiche, da würde ich sagen, das ist an einer knappen 4 vorbei.
Ne? Zum Beispiel?
Zum Beispiel die Klarheit, wer hier einwandert und wer nicht. Und damit rede ich noch nicht von Leuten an die Grenze stellen. Sondern die Ordnung, für die wir eigentlich in der Welt bekannt sind. Wer kommt, wie prozessieren wir das durch und wie wird entschieden und wie darf der wieder zurückgeschickt werden? Da haben wir zu wenig Ordnung. In anderen Bereichen, da haben wir eine 3 oder eine 2, aber die Gesamtnote ist noch zwischen gut und befriedigend. Und dafür bin ich sehr dankbar und werde für die Notenteile, die unterhalb der 2,5 liegen, kämpfen und bei den anderen für Wohlwollen versuchen zu erzeugen in den Augen der Bürger.
Also ein engagierter und kampfbereiter Frank Heinrich. Ja. Und damit vielen Dank an Sie, dass Sie sich jetzt die Zeit genommen haben für unser Gespräch.
Sehr, sehr gerne.
Frank Heinrich ist noch bis Ende März Co-Vorstand der Evangelischen Allianz in Deutschland und politischer Beauftragter am Sitz des Bundestags und der Bundesregierung. Er selbst kennt das Politgeschehen aus der Innenansicht. 12 Jahre saß Frank Heinrich für die CDU im Bundestag. Liebe Hörerinnen und Hörer, dieses Interview finden Sie zum Nachhören oder Weiterempfehlen in unserer Audiothek unter erfplus.de in der Reihe Das Gespräch. Und damit Gott befohlen, Ihre Regina König.
Das Gespräch. Weitere Informationen sowie mögliche Downloads zu dieser Sendung finden Sie auf erfplus.de. Hören Sie uns auch über die ERF Plus App oder im Digitalradio DAB+. ERF Plus.